Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Ich habe ja mir die Unterlagen durchgelesen. Den Film habe ich auch schon vor ein paar Wochen gesehen in der Pressevorführung. Ich habe auch immer die Grundvoraussetzungen, darüber sprechen zu wollen. Und mir geht es auch um den Film. Also ich bin überhaupt nicht jetzt, das hat nichts mit Ihnen als Person zu tun, das ist immer interessant, aber mir geht es ausschließlich um den Film, weil es für mich einfach interessant ist, gerade wir haben ja der Begriff Genre fällt ja mehrfach auch in den Interviews. Ich bin auch nicht so ein Fan von dieser Genre-Zugehörigkeit, dass man darunter immer wie Horror und Thriller oder sonst was versteht, weil ich sag mal so, der Heimatfilm war auch ein Genre und der Liebesfilm ist auch ein Genre. Im Grunde genommen braucht man uns darüber nicht über Genre zu unterhalten.
Selbst Schwulenfilm ist mittlerweile ein Genre.
Ja, ganz genau. Ja, also deshalb ist der Begriff im Grunde genommen ein bisschen inflationär und aus dem Grunde genommen kann man das gleich wieder vergessen. Für mich aber trotzdem die Frage, weil halt junge Regisseure, die auch oft von der Uni kommen, sehr häufig zu dem, ich nenne es jetzt mal ein bisschen allgemeiner Spannungsfilm neigen. Also man sieht sehr wenige Leute, die eine Komödie drehen oder sozusagen ein realistisches Drama. Das ist etwas, was viel oder kommt vielleicht auch nicht so häufig in die Kinos oder wird nicht so oft bekannt gemacht. Deshalb jetzt einfach mal eine Frage an Sie. Das ist ja an Sie herangetragen worden als eine von vier Rollen. Ist das auch ein Sujet, was Sie bevorzugen, oder spielt das für Sie gar keine Rolle?
Naja, es ist ja hier in Deutschland schon so, also wie Sie auch selbst gesagt haben, dass, sag ich mal, diese Science-Fiction-Filme, ja, dass davon einfach wenige im Kino landen letztendlich, also zumindest, also keine deutschen. So.
Ja, ja.
Und deshalb ist es, wenn man jetzt hier die Chance hat, eine größere Produktion zu machen, ich würde schon sagen, dass ich es mittlerweile bevorzuge, weil es gibt immer, sag ich mal, diese Filme eben, die sich mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen, irgendwelche schweren Milieustudien und so, die im Plattenbau spielen oder eben so eine 1945 Doku sind, so. Aber ich finde sozusagen, dass dieser Genre, das überhaupt in Deutschland mehr Genre, ne? Wir haben den
Begriff jetzt. Bleib mal ruhig mit dem Begriff, weil man jetzt einfach den besser
verfügt. Genau, einfach deshalb, weil es einfach wenig Science Fiction in Deutschland gibt, würde ich sagen, dass ich da immer schon sehr, sehr schnell dabei bin, wenn man mir sowas anbietet, ja. Also wenn man jetzt, sag ich mal, also ich habe vorher, also ich habe insgesamt, glaube ich, zwei Horrorfilme gedreht. Einer davon ist auch ein Abschlussfilm gewesen. Das ist ja auch mehr oder weniger ein Abschlussfilm.
Ja.
Man kriegt einfach sehr wenige Angebote der Natur als deutscher Schauspieler. So.
Das liegt vielleicht ein bisschen daran, ich sehe das auch immer so aus einer speziellen Blickwinkel. Wahrscheinlich liegt das daran, weil man sehr viele Filme zu sehen bekommt, gerade wenn man sich im Internet beschäftigt, und der Film ist ja auch sehr stark übers Internet beworben worden, auch übers Internet begonnen worden. Da gibt's ja, hat's ja einen Blog gegeben, wo bestimmte Themen auch durchgesprochen wurden. Also die Verbindung zum Internet ist ja, ich sag mal, gegenwärtig bei dem Film, dass dort fast jeder eher zu dieser Art von ich sag jetzt mal Genre oder von Spannungsfilm greift. Also was im Internet diskutiert wird, geht fast immer in die Richtung, und da gilt immer, ist immer der allgemeine Konsens ist der, es gibt ganz viel Betroffenheitskino im deutschen Film, so à la, was ich, Spätfilm, Fernsehfilm, nachts um 11 Uhr sozusagen, aber kaum Action, kaum Thriller, kaum Science-Fiction zum Beispiel.
Es gibt ja, genau, wie gesagt, dieser viel vom tristen Betroffenheitsstreifen, ja, und überhaupt gibt es wenig, wo man das Gefühl hat, dass, sag ich mal, der Stoff selber oder die Szenen sozusagen im Film so konfliktorientiert sind, sozusagen. Ich meine, sag ich mal, konfliktorientiert im Sinne von, dass es ein bisschen, dass ich die Chance habe, was zu sehen, was nicht trister und langweiliger ist als mein Alltag, ja. Sondern es ist immer sozusagen immer, man bemüht sich, habe ich den Eindruck, im deutschen Film viel mehr halt irgendwie sehr realistisch zu sein, als irgendwie eben so eine Überhöhung. Oder ich meine, ich habe hier einfach die Chance beispielsweise bekommen, eben diesen Hip-Hopper zu spielen, ja. Diese auch das entsprechende Vokabular zu benutzen, so, also halt irgendwie what the fuck, shit, man hat halt einfach selten die Chance, in, sag ich mal, einem von diesen Betroffenheitsstreifen, die sich sehr an der Realität orientieren, so eine Charge zu spielen, ja. Und es ist einfach für den Schauspieler manchmal auch einfach ein großer Spaß, so eine Charge zu spielen, und das ist einfach eine ultimative Gelegenheit dafür.
Also um es mal einfach ganz profan auszudrücken, es geht ja einfach auch wirklich um klassisches Unterhaltungskino.
Ja,
also ein Film, der einfach ablenken, unterhalten will. Und,
genau.
Und das ist auch.
Und das ist nicht.
Das ist kein verlängerter Anspruch.
Genau. Das ist aber, das ist sozusagen der Irrtum. Es ist nämlich eben genau das nicht. So, es ist auf gar keinen Fall einfacher, sowas zu machen. Und sozusagen so einen Film zu überspitzen, ja, so einen Konflikt zu überhöhen, kann auch, finde ich, häufiger, kann sogar auch kritischer sein, so, ja. Also, ich meine, sozusagen, ich weiß nicht, ob sozusagen das jetzt für diesen Film jetzt zutrifft, so. Aber, sowas kann auf jeden Fall, Sachen, sag ich mal, drastischer deutlich machen, als wenn man sie einfach so nah an der Realität, zeigt, dass es fast verschwindend gering ist, der Konflikt, sowas.
Und die Gefahr ist natürlich, was Sie ja richtig ansprechen, und das ist auch etwas, was ich inzwischen erfahren habe, schon auch in der Diskussion über den Film, den wir auch in meiner Gruppe, also mit verschiedenen Journalisten sehen und der ja auch schon viel diskutiert wird, dass eben gerade, wenn man sich auf dieses Gleis des Spannungskinos begibt, dass man eben auch immer die Gefahr begibt, immer in diese Vergleichbarkeit zu kommen. Ich meine, diese Konstellation, vier junge Leute, zwei Jungs, zwei Mädels, ich sage es jetzt mal ganz einfach, und eben
jeder ist gelb, dann der eine ist pink.
Und dann ein bisschen so diese Klischeetypen, die ja auch notwendig sind. Ja. Ich meine, der Regisseur hat ja bewusst auch gesagt, es ist kein Slasher-Film. Ich habe ihn auch nicht als Slasher-Film empfunden, obwohl ja natürlich erstmal so die Grundanlage in dieser Richtung geht. Aber diese Figur von Ihnen, genau, die ist ja sehr gegensätzlich zu Ihrem männlichen Freund, sage ich jetzt mal. Also die gesamte Erwartungshaltung an das, was passiert. Ich muss positiv dazu sagen, deshalb stehe ich auch, ich habe den Film gut gefunden, sage ich mal ganz klar. Jetzt nicht kritiklos gut, aber gut gefunden, sonst würde ich auch gar nicht diese Interviews führen, weil ich keine Lust habe, über Filme zu sprechen, die mir einfach nicht gefallen haben. Was soll das? Nur um sich da auszukotzen, dafür gibt es keinen Grund. Mir geht es einfach darum, die beiden Typen sind so gegensätzlich, dass ich ein bisschen Vorstellungsschwierigkeiten hatte, wie die miteinander befreundet sein können. Ich meine, das ist einfach nur mal...
Ach, also mein bester Freund ist Ingenieur, ja, und so ein Daniel Düsentrieb-Typ, genauso wie der. Also das ist sozusagen, also nicht genauso wie der, so, aber der ist halt auch wirklich, also wirklich mein bester Freund ist Ingenieur und ich verstehe sozusagen von, ja genau, ein Tüftler, ich verstehe sozusagen nichts von dem, was er beruflich macht, ja, gar nichts, ja. So, wenn er irgendwie von E-Technik und Statiklehre und so ankommt, ich verstehe nichts davon, kein Wort, so. Und trotzdem interessiert es mich irgendwie und trotzdem, also ich muss dazu sagen, dass wir, also ich mit meinem besten Freund tatsächlich auch, dass wir uns kennen, seitdem wir geboren sind, so, und ich glaube, das ist eben auch dasselbe bei
dir. Das ist also hier ist einfach so.
Das ist einfach eine lebenslange Freundschaft.
Ja, das merkt man auch. Es gibt so eine Art Grundvertrauen. Was mir, wie gesagt, gut gefallen hat, war, dass ich fand, dass keiner der vier sich idiotisch verhalten hat. Das ist immer eine der größten Gefahren. Also immer dann, wenn irgendwie jetzt plötzlich kommt die Bedrohung, jetzt kommt irgendwas.
Trennen wir uns und lassen die Waffe hier liegen.
Ja, so ungefähr. Ganz genau. Das hat mir gut gefallen, weil das ist immer für mich die größte Gefahr der Gruppe, dass, also auch als dann zum Beispiel zwei, also sie und die zweite Darstellerin, also dass sie dann eben nach der ich komme gerade nicht auf die Rollennamen, deshalb habe ich gerade Probleme, dass sie nach der suchen und ihr Freund bleibt ja sozusagen zurück. Das fand ich auch vollkommen in Ordnung.
Man hat das Gefühl, es gibt eine Notwendigkeit für diesen, also weißt du, für diese Handlung. So, es gibt, der Film geht halt irgendwie weiter und es ist nicht so, dass, also es bedient natürlich auch diesen Konflikt eben, dass sozusagen ich mit der Perle da abziehe und sich der sozusagen die Hauptfigur schämt für das eigene Verhalten. Aber man hat nicht das Gefühl, dass, also sie gehen ja tatsächlich auf die Suche nach dieser Jessie und es gibt natürlich auch nicht so viele Optionen. So, und also deshalb ist es irgendwie eine notwendige, also sag ich mal, eine notwendige Richtung, in die sich der Plot entwickelt.
Ja, die ganze, was ja ganz okay ist daran, ist natürlich, dass wie immer, gerade bei so gegensätzlichen Typen, das natürlich, mit wem identifiziert sich der Zuschauer, wo stehen die Sympathien, da kann man natürlich erstmal sagen, dass sie erstmal einen Hauch unsympathischer wirken als ihr Freund.
Ist das so, ja?
Ja, sagen wir mal, mir ging es ein bisschen so, weil dessen Herangehensweise an die Mädels, also so ein bisschen realistischer, nicht im Sinne von realistisch, ich denke mir, dass sie wahrscheinlich sogar realistischer spielen, also nicht verwechselt zwischen, sondern im Sinne von, er ist ja vorsichtig, er hat ja mit ihr diesen Kontakt übers Internet aufgebaut, er lernt sie zum ersten Mal kennen, sie tun schon so, als wenn die beiden schon zusammen wären, also das ist ja diese, sagen wir mal, ein bisschen grundleichte, arrogante Haltung, komm, jetzt sehen wir mal, was passiert sozusagen, und dann treffen sie ja ausgerechnet auf die Jessie, die ja ihnen dann ja auch entsprechend Kontra gibt, aber ich finde, das dreht sich eben. Ich wollte gerade sagen,
dass er sozusagen wirklich dieser großfressige Styler ist, im ganzen Gegensatz zum Protagonisten, der sozusagen überhaupt nur aus diesem Grund überhaupt diese Geocaching-Sache mitmacht, er eben irgendwie diese Weiber aufreißen kann.
Genau.
Aber man stellt ja relativ schnell fest, dass da nicht viel ist, weil ich meine, er reißt die Schnauze auf und sagt, was er erzählt seinem Freund, was er alles vorhat, mit den Mädels anzustellen. Und dann trifft er auf die Mädels, ja, und dann ist er relativ schnell am Ende seiner Ideen. So, und ich finde deshalb finde ich sozusagen diese Figur so sympathisch. Weil sie einfach ein blöder Quatscher ist mit einem guten Herzen.
So. Ja, das ist eine Entwicklung. Aber deshalb meine ich ja damit. Ja. Das ist aber, gehört ja mit dazu, dass wir ihn am Anfang eher ein bisschen unsympathisch fanden. Deshalb meinte ich das ja so. In der Beginn, ich weiß nicht, wie es ihm gegangen ist, aber in der ersten Warte, und es änderte sich dann. Ich meine, diese Szene, ich kenne mich mit Geocaching wirklich überhaupt nicht
aus. Auch nicht.
Und mir hat aber jemand gesagt, also seriöse Geocacher würden niemals etwas in einem See verstecken. Das wurde als, also man sieht, woran sich die Leute festhalten können. Also das nur so in der Richtung war mir natürlich völlig...
Ich bin ein Geocacher da, insofern kann ich dazu was sagen.
Und, ja.
Also in einem See habe ich jetzt noch keinen gehabt, aber durchaus an den beklopptesten Stellen. Also ich war auf Mallorca auch schon in der Höhle und habe mich 170 Meter in den Schlamm abgeseilt. Ja, es gibt schon so einen Blödsinn, ja.
Echt, ja.
Beziehungsweise ich war vor Mallorca Port Andratx tauchen. Da ist das Ding aber unten am Schiff festgemacht. Also das würde man dann nicht rausholen, weil wer weiß, wo das nachher landet, sondern bleibt unter Wasser. Was mir persönlich als Geocacher da mehr aufgestoßen ist, ist diese Tatsache, wir haben halt die Vorgabe, es kommt nichts Essbares in die Caches, es kommt nichts rein, was nichts für Kinder ist, keine Feuerzeuge, keine, weiß ich nicht, und bestimmt auch keine Schlüpper.
Ja.
Bevor ich dachte, okay.
Ich bin da so eher wie meine Figur. Also ich dachte, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, was ist denn? Erwachsene Menschen gehen sich auf eine Schnitzeljagd, konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. So.
Scheint aber über alle Generationen zu gehen.
Also. Es gibt aber echt viele Leute.
Ja.
Also ich hab mir letztens die Augen lasern, die Ärztin kam auf mich zu und meinte, ja, ich habe jetzt ihren Film gesehen. Das war wirklich eine Ärztin von, ich weiß nicht, wie alt die Frau war, 40, 45, die macht das schon seit Jahren. So. Und guckt sich auch deshalb diesen Film an, weil sie ja total dankbar ist dafür, dass mal über das, was sie halt begeistert, einen Film gemacht wird. So.
Also, ich wollte nur sagen, dass diese Szene in dem See ja schon alleine dadurch wert ist, dass sie da diese Taucherszene haben und ihn da sozusagen erschrecken. Alleine ich habe schon überlegt, das war der Grund, warum man es überhaupt
muss ich dazu ist. Übrigens sagen, dass es bei weitem der härteste Drehtag war für uns, weil...
es war wahrscheinlich schweinekalt.
Nein, es war, wir haben natürlich Sommer behauptet, ja, aber es war wirklich zwar am 10. Dezember war die Szene, und war einfach so dieser Waldweiher war einfach dermaßen kalt. Ich bin da reingesprungen in den See und dachte so, boah, und so, bist jung und so, kriegst du locker hin, bin auch ein guter Schwimmer. Einmal untergetaucht und dachte so, okay, was ist los? Zweimal untergetaucht und halt fast wirklich bewusstlos geworden in diesem See.
Total.
Trick ist Makefit, ja.
Echt?
Makefit, dann ging es so, aber vorher war es wirklich, es war der Horror. Es war wirklich so, die Mädels haben auch schon in den Hotpants da gestanden, so irgendwie überall.
Ja, die müssen ja immer so tun, als wenn es wahnsinnig warm wäre.
Genau, das ist halt das Komplizierte. Man muss tun, als hätte man wahnsinnig Spaß und als wäre es schön mollig warm und in Wirklichkeit, ja, es ist halt 4 Grad.
Was ich an sich den Regisseur fragen wollte, aber das könnten Sie vielleicht auch schon was zu sagen, was mich erstaunt hat und was ich wieder für unnötig hielt, war, warum finden die, bevor sie in dieses Gebiet reinkommen, diesen abgetrennten Arm, der ja...
Die finden sie ja nicht.
Ja, oder...
Ja,
sie finden den, aber irgendwie...
Nee, sie finden den nicht, der kommt einfach filmisch drin vor, das heißt, der Zuschauer sieht den aber...
Der Zuschauer wird dann gewarnt.
Ja, stimmt, das habe ich jetzt nicht mehr 100% Erinnerung gehabt, genau.
Ja, ich habe ihn heute auch
erst gesehen. Es kommt aber nichts in dem Film später vor, dass diese, ich sag mal, Zerstückelung irgendwie rechtfertigt. Denn das passiert ja in dem Film gar nicht. Das heißt, der warnt ja den Betrachter.
Ja, also sozusagen der Betrachter wird gewarnt sozusagen von dem, was kommt, ja, was ja vage ist. Und dann ist es ja so, dass wir sehen, dass eben da irgendwie so eine Geheimgesellschaft sich irgendwie um die Beseitigung der Beweise am Ende gekümmert. So, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon einfach viel zu viel gerade verraten habe, aber egal. Es ist auf jeden Fall so, dass wir dann irgendwann, dass ja der Film, sag ich mal, auch verfrüht abbricht. Ja. Sozusagen, also wir wissen ja nicht, was mit Ellie und Dani passiert, aber wir haben sozusagen noch diesen Arm in Erinnerung. Ja, und wir wissen sozusagen, dass es ja um die Beseitigung von Beweisen geht, damit sozusagen niemand herausfindet, um welche Technik es sich dabei handelt, ne? Um welche Geheimtechnik die Leute da entdeckt haben, so. Und was ja auch irgendwie immer klar ist, was ja auch sozusagen dieser Anna zu Taubmann Charakter sagt, ist, dass in regelmäßigen Abständen eben irgendwelche Geocacher da ankommen und halt. Na?
Ja, das ist ja sowieso.
Was mit dem passiert, wissen
wir. Das ist ja sowieso der Gedanke. Die werden ja dahin geschickt in dieses Gebiet. Und dann, also das sind Kleinigkeiten, gebe ich zu, aber wir sind ja alle sozusagen schon, haben wir schon hunderte, tausende Filme gesehen und dann ist man ja irgendwie in dem Punkt ja auch schon nicht mehr in der Lage, sowas einfach anzunehmen. Das gebe ich ganz offen zu. Also ich will gar nicht behaupten, dass der normale Betrachter das auffällt. Mir ist halt aufgefallen, nachdem die durch diese Tür durch sind in dieses gesperrte Gebiet, was ganz einfach war, weil da nur ein blöder Grat war und nichts besonders war, kommt jemand und legt danach ein Schloss vor. Mhm. Diese Szene wird auch nicht mehr weiter vertieft. Danach lässt man die Jungs und Mädels erstmal noch einen Tag, ich sage jetzt mal bis zum nächsten Morgen, dort agieren, ohne dass irgendjemand aktiv wird. Mhm. Und da habe ich natürlich angenommen, weil das Schloss ja kurz nachdem die drin sind, vorgelegt wird, dass da schon früher was passiert, als am nächsten Morgen nur zu Aufräumarbeiten. Die Frage, die mich bewegt in dieser Richtung ist, werden die bewusst dorthin geschickt durch quasi Geocaching? Ist das eine Art Falle oder irgendwas in der Richtung? Weil das ist ja wohl auch ein faszinierendes Gebiet dort, dieser alte verlassene Campingplatz. Das würde das zumindest erklären, warum da kurz danach das Schloss vorgelegt wird und man die dann aber weitermacht.
Ja klar, ich meine, diese Geocaching-Spur, man kann sozusagen davon ausgehen, dass ja sozusagen diese Leute, die diese Beweise vernichten, die werfen ja auch diese Box wieder in den See am Ende, dass man sozusagen, und das ist ein Geocache, es ist sozusagen dieses Hard-Test-Gebiet, dass man sozusagen Leute tatsächlich dahin lockt, um die Wirkung zu testen. So. Und natürlich ist es, sag ich mal, dramaturgisch in dem Moment, wo dieses Schloss, ist natürlich klar, was uns erzählt wird, damit das kein Rückweg mehr, dass es keinen Ausweg mehr gibt für die Protagonisten.
Ja.
Das ist ja sozusagen ein Tor, wo so ein dickes Hängeschloss vorhängt. Es erzählt sich, denke ich mal, schon so, dass sozusagen ein Weg versperrt ist. Ne?
Dass und dass der vorher bewusst auch offen gelassen wird. Ja. Denn man hätte das Schloss ja davor ja auch schon hätte hinhängen können. Wenn man also nicht gewollt hätte, dass dort jemand reingeht, hätte man...
Das wird ja sogar gesagt. Das wird ja sogar gesagt sozusagen von den Protagonisten, dass wenn man sozusagen nicht gewollt hätte, dass sie reingehen, dann hätte man das Schloss wirklich zugemacht und dann sozusagen durch dieses Hängeschloss. Das ist eine Symbolik.
Ja. Ja. Also ich meine, die kommen ja auch nachher trotzdem wieder raus. Da sind die auch nicht aufgeklärt.
Gehen eigentlich nur irgendwie durch den Wald durch. Also die müssen ja gar nicht mehr durch irgendeinen Zaun oder irgendwelche.
Zumindest wird der Zaun nicht mehr gezeigt.
Der wird nicht gezeigt, weil ich da ein Loch
drin ist. Dass dieser Weg abgeschnitten ist, ist einfach ein Spannungsmittel, würde ich auch sagen, natürlich. Aber ich meine, das ist natürlich so, dass dieser Film natürlich auch so kokettiert damit. Ich meine, sie haben ja schon so richtig festgestellt, dass diese vier Charaktere, dass die alle sehr, dass alles Stereotypen sind.
Richtig.
So und der
Film funktioniert so.
Genau. Und sozusagen, dass diese Stereotypen dann, das was passiert, eben dann irgendwie die Spielart von dieser Art Horrorfilm ist, wie sagen wir mal Cabin in the Woods oder so, der im Prinzip genau dasselbe macht.
Ja.
Der ist dann noch ein bisschen, man könnte jetzt sagen, sozusagen im internationalen Verhältnis ist das natürlich, was wir hier machen, denn irgendwie natürlich reaktionärer, ne? Also wir spielen nicht ganz so frei mit diesen Stereotypen, wie es jetzt andere schon machen.
Ja.
So. Aber trotzdem ist der Film, würde ich sagen, allein deshalb allein visuell einfach, ich meine, es geht ja beispielsweise darum, wie beispielsweise diese Protagonisten ihre diese Hash-Cookies und so erfahren. Ja, ja. Und es geht ja darum, es geht ja auch darum, dass es wie so eine Art Traum ist für sie die ganze Zeit.
Ja.
Weil sozusagen dieses Haar und so, und wir wissen ja die ganze Zeit nicht, ob dieser Anatole Taubmann-Charakter, ob der verrückt ist, ob er der Typ ist, der sozusagen dieses Vorhängeschloss davor hängt und der die Leute sozusagen, ne, der diese Jesse in gesundheitliche Probleme bringt durch die Pillen und so, und wir wissen nicht, ob die Leute sich diese ganzen Haarwolken vorstellen wegen ihres Haschtrips. So. Also es ist ja auch alles so ein bisschen.
Ja, auch selbst dieser faradäische Käfig, zu dem da diese Wohnwagen ausgebildet sind, da weiß man ja auch nie, hat da irgendein Paranoiker irgendwie noch was gemacht, genau, um sich vor 20 Jahren schon mal dagegen zu schützen? Ist das aktuell? Hat das noch eine Wirkung? Das ist ganz klar.
Man kann auch einfach sagen, dieses Schloss hat irgendeiner, als er gesehen hat, dass die Tür. Also das Ding ist halt, die wissen nicht genau, ob unsere Paranoia gerechtfertigt ist, ob hier übernatürliche Dinge passieren oder ob hier irgendjemand ein Spiel mit den Protagonisten hat oder ob die Protagonisten selber einfach nur bekifft sind. So, ja, das ist einfach, gibt einfach eine ganze Zeit, sag ich mal ein Drittel in der Mitte dieses Films, bei dem wir nicht wissen, in welche Richtung sich das entwickelt. So, und das ist sozusagen, finde ich, die Qualität des Films, so in dieser Zeit, in der wir nicht wissen, womit wir es zu tun haben.
Haben wir natürlich schon mal einiges von dem Herrn Bukowski erfahren.
Ja.
Das wollte ich auch schon mal sehr gut finden. Deshalb, ich wiederhole mich in einem Punkt nochmal. Mich interessiert vor allen Dingen, was ich immer sehr wichtig finde und leider viel zu selten die Gelegenheit habe, als Filmkritiker, der ich halt schon sehr viele Jahre arbeite, dass man zu wenig weiß, was tatsächlich an Intention dahinter steckt. Also auch Herr Bukowski hat schon gerade ein paar Dinge gesagt, so Sachen, die ich erwähnt habe, auf die ich tatsächlich nicht gekommen wäre. Man denkt in viele Richtungen, und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich dann wirklich mal mit einem Regisseur oder Drehbuchautor oder auch Darsteller unterhalten habe, dass dann plötzlich Dinge dabei rüberkommen, auf die man wirklich nicht gekommen wäre. Wohl wirklich, ich bin nicht jemand, der in eine Richtung denkt. Ne? Aber und ich habe das würde ich gerne jetzt nochmal aufnehmen, weil das eben für mich auch ein interessantes Thema ist. Jetzt haben wir eben das schon mal angesprochen, dass diese Art von, ich nenne es jetzt bewusst mal Spannungskino, damit wir diesen Genrebegriff mal so ein bisschen raus haben, dass der immer als, ja, den gibt's nicht im deutschen Kino, die deutschen Filmemacher machen das nicht. Ich wiederum, der ich sehr viel übers Internet arbeite, sehr viel auch Kontakt in der Richtung habe, kenne fast ausschließlich Leute, die gerne sowas machen. Also, da kenne ich wiederum niemand, der sagt, ich mache jetzt mal eine witzige Komödie und aus meiner Umgebung oder ein schweres Drama über irgendwelche, ich sag jetzt mal, alleinerziehende Mütter. Irgendwas ist egal, es hat da alles seinen Sinn, kommt immer darauf an, wie ich es mache, sozusagen. Und mich, deshalb mal meine Frage, die Idee, einen Film aus diesem, ich sag jetzt mal, Science-Fiction-Horror-Thriller eben zu machen, das war eine Idee, die Sie schon sehr lange hatten. War das immer etwas, was bei Ihnen mit lief, oder ist das so erst in der Zeit entstanden, als dann es hieß, jetzt müssen wir ja mal langsam einen Abschlussfilm machen?
Nee, also die Affinität zu derart Geschichten, die hatte ich schon immer. Und bei Lost Place war es so, dass es natürlich sehr viel zu tun hat mit den Amerikanern in Rheinland-Pfalz. Mir ist es eigentlich erst klar geworden, als ich aus Rheinland-Pfalz weggegangen bin, dass es die Leute immer verwundert, wenn ich sage, dass halt da 50.000 amerikanische Soldaten stationiert sind. Und in dem Stadtbild in Kaiserslautern ist es auch so, dass man halt da 30.000 amerikanische Mitbürger hat.
Die halt das bei 100.000 Einwohnern.
Genau.
Ne?
Entschuldigung. Und deswegen hatten wir als Kinder, waren für mich auch immer zum Beispiel Militärschrottplätze, klingt jetzt irgendwie abfällig, ich habe an der Einfahrtsstraße von Kaiserslautern gewohnt, und so Militärschrottplätze waren für mich halt immer irgendwie interessante Orte. Also wir sind da immer hingeklettert und haben uns da irgendwelche Autofedern geholt und so. Und so war dieser Kosmos eigentlich immer schon da. Und gleichzeitig war es in dieser Phase so, dass mich so drei Filme sehr begleitet haben. Das war Die Vögel von Alfred Hitchcock, The Happening von Shyamalan und Close Encounters of the Third Kind von Steven Spielberg.
Ja.
Und was ich sehr mochte, war, dass die alle, was die Filme auch verbindet, dass sie alle sogenannte Urban Legends erfinden. Und das mit dem Hintergrund, dass das in Rheinland-Pfalz sehr stark existiert, also ob es jetzt unterirdische Autobahnen sind oder halt Experimente, die Amis da machen, das existiert da eben auch.
Ja.
Und so ist dieses Universum eigentlich entstanden.
Das heißt, es ist also gar nicht so sehr ich sag jetzt mal, nur einfach klassischer Science-Fiction oder schon gar nicht Horror in dem Sinne, sondern mehr auch wirklich diese Kombination zum Militär, auch zu den Ängsten oder auch zu den Paranoiden, ich nenne es jetzt mal gar nicht negativ, sondern eher wertfrei, Vorstellungen, die man auch einfach entwickelt, wenn man sieht, mit was für technischen Geräten die hantieren. Mich hat übrigens der Film, das lag aber daran, und da habe ich zufällig gesehen, dass sie ja in der Gegend von Fulda gedreht haben, mich hat das ja sofort in Fulda ist in der Nähe,
bitte? Fulda Gap.
Ne, da hat mich das auch total daran erinnert. Ich muss dazu sagen, dass ich zwar aus dem Rheinland stamme, aber nicht aus Rheinland-Pfalz, sondern aus dem niederrheinischen Gegend sozusagen, aber deshalb auch jetzt über Kaiserslautern so nicht so im Lauf bin. Und da ich aber mich letztes Jahr auch mal aufgehalten habe und als ich dann den Film gesehen habe, habe ich sofort dieses hessische Bergland vor Augen gehabt. Aber es ist natürlich, das ist da auch witzigerweise teilweise gedreht wurde, habe ich erst später aus dem Interview erfahren.
Genau, also, da haben wir auch gedreht, also in der Nähe des Fulda Gap, und das war auch immer, also was man ja sagen muss, was auch den Schauspielern bei der Inszenierung sehr entgegenkam, war natürlich, dass diese Orte, also gerade auch die Basis am Langerkopf, dass das natürlich eine unglaubliche Atmosphäre mitbringt. Und wenn die Schauspieler in der Nacht dort, also der Hauptdarsteller den Hügel hochklettert und die ganze Anlage ist erleuchtet, und er sieht es auch selbst in diesem Moment zum ersten Mal, dann bekommt es sofort eine Wirkung auf den Schauspieler. Und das hat es halt so sich sofort auch, es hat sich sofort sehr echt auch angefühlt dadurch.
Ich habe ja auch aus ein bisschen dem Interview, um mich eben bewusst nicht zu wiederholen, habe ich auch herausgehört, dass ja da eine gewisse schon Grundnervosität beim Drehen des Films da war. Hier wird von schlaflosen Nächten gesprochen, wie übertrieben das auch gewesen sein mag. Aber tatsächlich kann ich das insofern verstehen, es ist ja auch ein vermintes Gebiet. Also sich man liest das ja jetzt auch in den diversen, sehr unterschiedlichen Reaktionen. Ich habe das eben schon Herrn Bukowski gesagt, mir hat der Film gefallen. Sonst würde ich diese Interviews nicht machen, weil ich das sonst blödsinnig finde, mich mit einem aus meiner Sicht schlechten Film zu beschäftigen. Was soll der Quatsch? Das heißt, diese Konstellation, diese vier jungen Leute, diese Stereotypen, das hatten wir eben schon besprochen, diese Dezimierung, die stattfindet, auch wenn das jetzt mit einem Slasher, weil es ja von außen jetzt keinen gibt, der da jetzt irgendwie mit seinem Messer unterwegs ist, im klassischen, sagen wir mal, Giallo oder auch von mir das Psycho-Stil sozusagen, dass man sich da natürlich schon immer in diese Vergleichbarkeit begibt, immer in diese, man zitiert immer, man ist, wie versucht man diese Gefahr zu umgehen? Dass man was Eigenständiges schafft, sozusagen.
Das entsteht eigentlich schon, wenn man das Drehbuch schreibt. Also man muss natürlich immer aufpassen, dass man, es ist immer eine Balance. Man spielt natürlich mit, wenn man sich in so einem Genre bewegt, mit Verhaltensweisen, mit Erwartungen von Zuschauern, ganz konkreten Erwartungen. Und mir war es wichtig, die nicht eins zu eins zu erfüllen, die ganze Zeit, um dem Zuschauer immer was zu geben, was ihn überrascht. Also klar, man kommt in den Film, sieht die vier, alles klar, habe ich schon mal gesehen. Jetzt wird gleich irgendeiner sterben. Und dieser Punkt, an dem es kippt und sich eine andere Tür aufmacht, das war für mich eigentlich der Reiz auch bei dem Film. Gleichzeitig, genau, ja, das.
Ja, im Endeffekt ist es ja so. Was ich gut fand, war, dass von den Vieren sich niemand wie ein Trottel verhält. Also diese klassischen Situationen, wo, also niemand ist entweder, also gut gefiel mir auch die männliche Hauptfigur, also nicht vom Herrn Bukowski gespielt, ich komme
von
François, genau, die ja eher schüchtern ist, die ja eher fast schon ängstlich wirkt, die eben dann nicht mit auf den Berg hochgeht. Das hat man ja eher selten in den Filmen. War das jetzt bewusst so angelegt? Ich habe gelesen, dass ihn zu finden war recht schwierig. Liegt das daran, dass es schwierig ist, so eine eher, sagen wir mal, etwas zurückhaltend junge Figur zu finden, oder woran lag das?
Ja, es gibt eine, also da spielen ja mehrere Faktoren eine Rolle. Das eine ist natürlich, wenn man den Schauspieler sieht, muss man einfach das Gefühl haben, das ist der Richtige. Mhm. Das heißt, dass der Schauspieler trägt ja auch mit seinem Gesicht den ganzen Film. Darüber muss man sich im Klaren sein. Auf der anderen Seite muss man bedenken, dass von Anfang an klar war, dass wir 42 Drehtage haben, das heißt eine sehr lange Zeit.
42?
Ja, 42. Und ist in diesem Alter muss man auch sehen, ob die Schauspieler das tragen können, denn da gibt's automatisch ein Tief, und das war eben auch wichtig, dass derjenige nicht nur das jetzt formal erfüllt, sondern vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung hat. Und da hatten wir natürlich, hat sich natürlich sehr, sehr gut zusammengefügt am Ende, weil wir auch es uns wir hatten ein paar Mal das Gefühl, nicht den richtigen zu haben. Und dann darf man aber auch nicht aus Druck sagen, ah ja gut, aber wir drehen jetzt in einem Monat, wir müssen den jetzt nehmen. Das darf man nicht. Und das muss man aushalten. Das macht natürlich alle nervös, klar. Aber wenn man dann halt am Set ist, oder wenn man, bei mir war es der Moment, wo ich die vier zum ersten Mal in ihren Kostümen gesehen habe, da hat man dann einfach, da weiß man, dass es stimmt, dass es so richtig ist.
Ja, ich meine, diese Klischeefigur, man kennt das ja aus den amerikanischen Filmen, das vernünftige Mädchen, die Promiskuitive, die Ausgeflippte, also auf die Promiskuitive habt ihr ja diesmal verzichtet sozusagen, was ich auch schon mal ganz gut finde, weil die sind ja immer die Ersten, die gleich den Abgang machen. Man hat ja auch gemerkt, ihr habt auch versucht, die vier möglichst lang im Spiel zu halten. Mhm. Ne? Also man, nehme an, das war auch beabsichtigt. Ne? Weil ja oft in solchen Filmen gleich am Anfang irgendjemand mal geopfert wird, hier passiert das nicht. Wir haben eben, ich habe eben schon mal gefragt, es wird ja am Anfang dieser abgetrennte Arm gezeigt. Mhm. Der hat natürlich bei mir eine Erwartungshaltung erzeugt, die nach einem gewalttätigeren Geschehen aussah, was ja dann später gar nicht stattfindet. Was war der Hintergrund, diesen Thrill sozusagen am Anfang zu setzen?
Ich finde es wichtig, dass man bei einem Film weiß, in was für einer Welt man sich da bewegt, dass man das klar setzt, damit man es dann später auch hinterfragen kann, auflösen kann, was auch immer. Und für mich war wichtig, dass es den Moment gibt, auch visuell, in dem das zusammengefasst wird, in dem der Zuschauer weiß, okay, die werden jetzt irgendwo hinfahren, wo es bedrohlich wird, weil wir zuvor ja nur das Mysterium haben. Wir haben nur Experimente und Wolken und irgendwie ein komischer Typ, der da irgendwo wohnt. Und es war mir schon wichtig, klar zu machen, in was für eine
Situation. War sozusagen wie so eine Art konkreter Hinweis.
Genau,
ungefähr.
Genau.
Auch das Gleiche gilt ja wahrscheinlich dann, wir haben das eben auch schon gesprochen, für das Schloss, was dann hinten dran gehängt wird. Denn da passiert ja erstmal nichts. Ich habe mich hat erstmal erstaunt, dass dann von dieser Truppe, die ja dann irgendwann, weiß ich, 16 Stunden später auftaucht, also zumindest ist ja die gesamte Nacht dabei umgegangen, dass da nicht jemand direkt dahinter kommt. Das wirkt ja so, als wenn man die vier da ja wirklich bewusst verheizen will, oder? Also zumindest im Nachhinein.
Genau, im Nachhinein wirkt es so. Der Punkt bei diesen... Wir haben ja sehr viel recherchiert, also was solche Basen auch angeht. Und ironischerweise ist auf demselben Gelände ein NATO-Funkturm, der noch in Betrieb ist. Und wenn ab und zu fällt dieser Funkturm mal aus,
ja,
und dann geht in Holland in einem Kontrollzentrum ein Lämpchen an. Und daraufhin werden Leute von der holländischen Grenze aus losgeschickt, weil das NATO-Soldaten sind, die dann dahin fahren und das wieder einschalten und alles wieder auf Null setzen. Und das fand ich super, weil es im Endeffekt genau da auch die Idee hinter diesen Leuten war. Und gleichzeitig läuft natürlich diese ganze Maschinerie im Hintergrund, solange die Jugendlichen da sind. Man muss bei dieser Vierer-Konstellation immer aufpassen, dass man nicht, weil Sie auch vorhin gefragt haben, dass man nicht amerikanische Vorbilder kopiert, dass man nicht Wertesysteme kopiert. Also zum Beispiel die Promiskuität, also dass man keinen Sex haben darf vor der Ehe, das ist bei uns halt nicht so. Also und das darf man immer dann, wenn man so agiert, hat man natürlich ein Wertesystem, das man kopiert, und dann finde ich, verliert es ein bisschen die Grundlage. Und das war wichtig, dass es hier nicht...
Das habe ich ja immer wieder gelesen, dass man versucht hat, so eine Art eigenen deutschen Weg zu finden, auch eben mit dieser Thematik, mit eben diesen Militäranlagen, die ja gar nicht deutsch sind, aber die so nur auf deutschem Boden existiert haben, weil ja da eben auch der frühere eiserne Vorhang war. Damit hängt das ganze Jahr zusammen.
Genau.
Das auch nach 20 Jahren. Was mich ein bisschen erstaunt hat, also mir hat übrigens das Setting oben auf dem Berg, das Innere, sehr, sehr gut gefallen. Das gehört auch für mich zu den Pluspunkten des Films. Was mich gestört hat, ganz offen, dass da kein Mensch war. Mhm. Das fand ich unrealistisch. Mhm. Also, dass da nicht einer wenigstens ist, der da regelmäßig nachguckt, dass die da oben wirklich in Ruhe rumhämmern, machen und können, dass am nächsten Morgen eine Truppe da kommt, gar keine Frage, kein Thema. Finde ich absolut nachvollziehbar. Aber dass da oben nicht mal irgend so eine Art regelmäßiger Wachposten ist, obwohl die gesamte Anlage läuft, darüber müsst ihr doch auch mal nachgedacht haben.
Absolut, klar. Ja, also wie gesagt, der Vorbild waren eben tatsächliche Radiostationen, die es dort gibt. Da ist keine. Also da gibt's da kann man rein, also du kannst als Laie natürlich nicht reingehen, aber ich war mal mit den Soldaten, mit den NATO-Soldaten drin, da ist einfach keiner. Also das heißt, diese Maschinerie, das läuft, diese Türme laufen alle, aber es ist keine Besatzung vor Ort, weil man die auch nicht braucht. Was bei uns noch hinzukam, war, dass für mich auch immer im Mittelpunkt stand, dass wir eine unsichtbare Bedrohung haben. Also das Spannende war für mich, das ist auch das, was mich an Hitchcock immer sehr begeistert hat, dass es kein Gesicht hat. Es ist trotzdem die ganze Zeit da. Und gleichzeitig muss es sich manifestieren. Und das tut es natürlich dann am Ende mit der Anlage. Und hier fand ich halt gerade auch, da bin ich natürlich selber auch Zuschauer, klar. Also mir gefällt, meine Erwartung wäre natürlich, dass da jemand drin sitzt und auf den Knopf drückt und vielleicht ein Gewehr hat oder irgendwas. Aber beim Schreiben ist der größte Spaß immer zu überlegen, was erwartet der Zuschauer jetzt nicht, was erwartet man nicht. Ist nicht immer richtig, das ist klar, aber es ist eine gute, man findet meistens originellere Ansätze. Well, this is Radio Psycho.
May the sin be with you. Also ich muss dazu sagen, dass ich manchmal Filme sehe, was heißt manchmal, leider gar nicht so selten,
wo ich danach denke, Mann,
super Darsteller, super Regie, super Setting, klasse Grundidee, aber an der Stelle haben sie sich total verrannt. Mhm. Und dann denke ich, Mann, da haben die doch Jahre dran gesessen. Mhm. Da haben doch zig Leute drüber geguckt, korrigiert, sich hinterfragt, gemacht. Ich weiß doch, dass eine Wahnsinnsentwicklung ist. Wieso ist denn da nicht mal einer gekommen und hat gesagt, ey Leute, das ist doch total Blödsinn, was ihr da habt. Ich bin mir sicher, Sie haben auch Filme schon gesehen, wo man sich hinterfragt, warum haben die den Film in die Richtung abkippen lassen oder warum haben die dann die Konsequenz hinten rausgezogen? Das ist das, was ich vorhin schon meinte, worüber man manchmal gerne mit den Machern reden würde, weil man ja weiß, dass das keine Schnellschüsse sind, weil man ja weiß, dass es nicht irgendwelche improvisierte Sachen sind. Ich meine, ja, wenn jemand improvisiert, aber dann sieht man das ja auch.
Man darf auch nicht unterschätzen, dass man als Autor, wenn man das ernst, wenn man seine Arbeit ernst nimmt, natürlich auch immer Testleser hat.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie viele, weil du ja auch immer natürlich das aufnimmst. Also wenn fünf Leute dir sagen, irgendwie, das habe ich nicht geglaubt, dann ist ziemlich sicher, dass da ein Fehler ist.
Ja.
Das ist natürlich, das haben wir die ganze Zeit gemacht und natürlich auch unglaublich viel Testpublikum. Also wir haben zwei große Testscreenings gehabt. In dem Fall war ich mir ziemlich sicher, dass es so. Das ist ja war ja die Grundidee des Films. Also einen unsichtbaren Antagonisten zu haben. Und auch am Ende würde ich das nie hinterfragen, sondern man muss eine Idee immer konsequent zu Ende führen. Weil die Gefahr ist, wenn man sich darauf einlässt, nur weil einem vielleicht zwei Leute von fünf sagen, man sollte das nicht machen, dass man dann ein unentschiedenes.
Das leuchtet mir ein. Man muss sich irgendwann entscheiden. Das leuchtet mir ein. Aber wir alle haben ja schon, es gibt ja schon Filme, wo dann auch eine einheitliche Meinung hier steckt. Also bei deinem Film sehe ich eben, dass die Meinung auseinandergeht, wobei ich das vor allen Dingen einfach dadurch sehe, dass eben immer in dem Moment, wo ich auf diese Thematik gehe, einfach unglaublich viele Erwartungshaltungen vorhanden sind, irgendwelche Vergleiche im Kopf sind, irgendwelche Dinge schon da sind, die man dann, ja, warum hat er denn das gemacht? Und die sind ja blöd. Also ich habe zum Beispiel, was ich gerade gut finde, dass die sich nicht blöde verhalten, habe ich auch genau umgekehrt schon von anderen gelesen. Mhm. Also was ich wiederum nicht für gerechtfertigt halte, die Kritik. Aber zumindest gibt es ja Leute, die zu dieser Meinung gekommen sind.
Total. Ich finde es auch ja völlig legitim. Also das kenne ich ja selbst. Also ich habe ja auch das letzte Beispiel ist wahrscheinlich Dark Knight Rises für viele Leute. Da haben ja auch viele diskutiert. Ich fand zum Beispiel, ich mochte das Ende nicht unbedingt. Aber da geht es eben, das ist in Ordnung.
Also, das ist eine Entscheidung, die man irgendwann trifft. Ich kenne auch genug Leute, die heute einen Film wie The Birds, also die Vögel von Hitchcock, eher langweilig finde. Ich finde den, seitdem ich den das erste Mal gesehen habe, das ist jetzt schon irgendwie 40 Jahre her, seitdem finde ich den super und es hat sich auch nie geändert und er wird auch nicht alt, sozusagen. Und gerade eben deshalb, alleine die Szene, wo die Frau ohne zu schreien aus dem Haus auskommt, also die genügt ja eigentlich schon für den gesamten Film. Ich kenne ja keinen anderen, der sowas mal überhaupt gemacht hat. Also das heißt, diese unbekannte Gefahr, also dieses Nicht-Erklärliche, das war ja im Grunde genommen, ich finde es sowieso immer mal ein Fehler, gerade bei dieser Art Film, zu viel erklären zu wollen, weil man damit sich immer auf sehr, sehr dünnes Eis begibt.
Meine persönliche Meinung dazu ist, dass man hat einerseits einen Plot, der beantwortet Fragen, aber für mich ist die Filmsprache eigentlich das Bild. Und es gibt für mich auch eine Emotion, also eine visuelle Logik in Filmen. Das heißt, man geht immer vom Kleinen zum Größeren, man endet immer, also das habe ich zum Beispiel bei Steven Spielberg abgeguckt, der gesagt hat, man muss immer mit dem stärksten Bild aus der Szene gehen. Mhm. So gibt es ja eine Logik, der Film folgt. Und die finde ich eigentlich wichtiger, als was der Protagonist auf Seite 30 sagt. Natürlich sollte er nicht die Spannung rausnehmen, aber wichtiger ist das Bild. dass der Film auch, wie es Hitchcock halt gesagt hat, man muss auch bei einem richtigen Film muss man den Ton ausmachen können und trotzdem, wenn man ihn anguckt, verstehen, was da passiert. Und Das fand ich halt einen Test, ohne dass ich jetzt das
mit dem Kopf
ein bisschen über die natürlich
nur. Ich wollte noch mal zwei Fragen so zum Hintergrund stellen. Einmal, wie lange haben denn die Drehgenehmigungen auf so einem Gelände gedauert? Das war ja sicher nicht ohne.
Boah, das war nicht ohne, ne.
Also, steht auch was dazu im Hintergrund.
Es war unglaublich, also vor allen Dingen wir sind da hingekommen, wir haben den ja eine, also ich kannte die Location schon und habe dann der Produzentin diese Location gezeigt.
Woher kannst du die? Einfach durch die, dadurch, dass du daher kamst, oder hast du dich mit den Cash da beschäftigt? Oder?
Hauptsächlich daher, dass ich daher kam. Okay. Also dass ich auch eben immer diese Orte, dass man die halt auch, also, wenn man da aufgewachsen ist, dann und man sich ein bisschen dafür interessiert, dann kriegt man es natürlich auch als Jugendlicher mit, wo da was ist. Dann war natürlich das Problem, dass das ja ein sogenanntes Konversionsgelände ist. Das heißt, es ist in den 90er Jahren an Deutschland zurückgefallen. Aber in Deutschland gibt es auch eine Konversionsbehörde, die ist irgendwo sonst wo. Und die haben uns dann an einen Mann in Kaiserslautern verwiesen, der uns als erstes gesagt hat, wir haben da irgendwann im Februar angefragt und wollten im Herbst drehen, dass im Juli der Turm abgerissen wird.
Ja, das ist, der ist aber, wird aber jetzt gerade, oder ist der schon abgerissen worden, schon längst wahrscheinlich, oder?
Nee, das ist...
Es war ein total bescheuerter Druck sozusagen.
Ja, aber er hatte natürlich dann hat gesagt, das ist die Information, die er hat, aber unter uns gesagt, er glaubt nicht, dass da vor Winter irgendwas passiert. Mhm. Dann gut, er war ein sehr netter Mann, sehr erfahren, haben wir ihm natürlich vertraut. Und dann haben wir auch da angefangen, alles vorzubereiten. Und eines Tages, also das ganze Set-Design-Department hat da gearbeitet, weil wir mussten ja wirklich auch Unkraut jäten. Also da wurde ja viel körperlich harte Arbeit reingesteckt, damit es dann so aussieht. Und dann kamen halt drei Panzerwagen der Bundeswehr und die sind ausgestiegen, haben gemeint, hier wird kein Film gedreht, das ist unser Gelände. Haben die gesagt, das ist unser Gelände. Und haben sie alles abgerissen, also alle, wir haben so, wir haben beim Infos aufgehängt, was wir hier machen und so weiter, weil wir auch, da sind ziemlich viele Sprayer unterwegs und haben gesagt, es wäre cool, wenn sie da vielleicht jetzt nicht sprayen könnten für den Zeitraum. Und haben sich auch alle dran gehalten. Und da haben die gesagt, nee, der wird nicht gedreht. Und dann musste unser Produktionsleiter und dieser Herr Bellmuth von der Konversionsbehörde mussten dann zur Bundeswehr nach Saarbrücken fahren, mit denen reden. Im Endeffekt war die Bundeswehr im Unrecht. Die hätten es niemals machen, die waren auf unserem Gelände eigentlich. Aber die haben sich natürlich nicht entschuldigt, haben nur gesagt, ja gut. Und dann hatten wir aber final auch wirklich die Drehgenehmigung und dann war eigentlich meine größte Sorge, dass es nicht gerade an dem Tag dann vielleicht doch vollgesprayt wird, wo wir da drehen wollen. Aber das war schon ein richtiger Kampf.
Also ihr mit den Caches auf dem Gelände auch mal beschäftigt?
Ja, also wir haben Kontakt zu einem Team Schatzi, das sind ja so eine Geocache-Gruppe aus Kaiserslautern. Und der Cache war ja außerhalb des Geländes. Und die haben auch sich dran gehalten und haben halt auch Aufrufe gemacht, dass man halt da in der Zeit nicht da irgendwie was kaputt machen soll. Ja, und waren dann natürlich auch ab und zu mal dann beim Dreh.
Das wäre auch noch eine Frage gewesen, kam welche zu suchen?
Ja, also wir hatten einmal, das haben wir ein bisschen unterschätzt, da hat einer der Produzenten hat dann auf Facebook geschrieben, ja, morgen ist so ein Tag, wo alle mal zugucken kommen können. Und dann haben wir da eben außen an der Mauer der Anlage gedreht und hinter mir war der Zaun und hinter dem Zaun standen dann da 100 Leute
Hat es also echt gebracht sozusagen?
Es hat es gebracht, aber es ist natürlich, wenn da gleichzeitig ein Team konzentriert arbeitet, ist es natürlich, so gern man natürlich die Leute zugucken, das ist gar keine Frage, ist es natürlich schwierig, weil sich ja alle dann irgendwie beobachtet fühlen und so.
Ja, ich kann mir das vorstellen. Wie ist das überhaupt die Situation jetzt? Ich meine, wie ist jetzt die gesamte Resonanz auf Lost Place? Gibt es da jetzt schon die Idee für ein nächstes Projekt, das auch auf der ähnlichen Schiene ist, oder soll was ganz anderes entstehen, oder was ist jetzt so das bisschen das Ergebnis jetzt von?
Bei mir persönlich?
Ja.
Also erstmal muss natürlich der Film auch angenommen werden von den Leuten.
Das steht noch aus, das ist mir klar.
Ja. Aber sonst habe ich schon ein neues Drehbuch fertig. Das ist eine Romantic Comedy, die aber auch Mystery und Sci-Fi enthält.
Geocaching?
Die spielt in Indien und ist auf Englisch. Und da müssen wir jetzt mal sehen. Was mich eben auch sehr einfach unglaublich fasziniert ist, ist VFX. Also alles, was im Computer entsteht, das macht so viel Spaß. Also, und da war jetzt auch so viel zu lernen, weil man da ja auch auf Strukturen zurückgreift, die es in Deutschland jetzt eigentlich so nicht gibt. Also klar haben wir große Firmen wie Pixomondo, die das machen, aber im deutschen Kino ist das leider ja nicht so gängig.
Nee, die deutschen Firmen, die arbeiten hauptsächlich ja für die USA und andere. Genau, ne? Genau, das ist ja das Verrückte. Sehr viel wird ja in Deutschland hergestellt, was dann aber im Hollywood-Kino zu sehen ist.
Genau, und das Know-how ist auf jeden Fall hier. Und das würde ich natürlich jetzt gerne wieder machen. Das ist natürlich auch sehr teuer. Das ist das Problem.
Die ganze Finanzierungsangelegenheit, ne? Ja, das ist ja so immer eine harte Nummer.
Ja, wir hatten hier halt auch, man muss ja sehen, der Film war eigentlich... Wir wollten immer ein paar Sachen machen, die wir sehr, sehr gut machen wollten. Also die wir wirklich ein paar Stellen, wo wir immer wussten, das muss einfach richtig gut aussehen. Aber gleichzeitig ist sehr viel mehr VFX dazugekommen, als am Anfang geplant, weil viele Leute den Film gut fanden und auch einfach uns ein großes Team unterstützt hat. Und so ist es natürlich dann auch immer ein Stück gewachsen, bis es halt jetzt relativ aufwendig geworden ist.
Die Sache mit 3D oder diesem super speziellen Ton, das war von vornherein so ein bisschen im Hintergrund oder ist das dann eben auch dadurch entstanden erst?
Also das 3D ist, also meine Co-Autorin und ich haben das bei der Berlinale 2011 gepitcht und da muss man sich vorstellen, es gibt so einen Hochschulempfang, wo die Filmschulen hinkommen und ihre Ideen vorstellen und da waren wahnsinnig viele Leute und wir dachten halt, wie können wir jetzt da mit irgendwie auffallen und dann habe ich mir aus NVA-Beständen im Internet so einen Schutzanzug besorgt und die sind ja aus Gummi, also wirklich richtig hart, wenn so ein Raum voll ist, fängt man sofort an zu schwitzen. Und dann hat sie gepitcht und ich habe mit diesem Anzug nach vorne gelaufen und so sind wir auf die Produktionsfirma, auf die Movie Brats gekommen und die haben halt natürlich perfekt dazu gepasst, weil die hatten gerade einen 3D-Werbespot gedreht, das haben sich sehr für VFX interessiert und so hat sich das alles sehr gut, wir mochten die gleiche Art Film und so hat sich das dann relativ gut, kam eigentlich das 3D ins Spiel. Ursprünglich wollten wir das auf 35 mm machen und als dann, ich dachte am Anfang, das 3D ist ja, das können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Dann hatten wir aber das Glück, dass der Geräteverleih Pille, die sich das ganze Equipment angeschafft haben, das in Deutschland kaum verliehen haben, weil kaum Produktionen darauf zurückgegriffen haben. Und dann haben die uns wirklich wahnsinnig unterstützt und uns Technik zur Verfügung gestellt, die normalerweise viel teurer gewesen wäre. Und so konnten wir dann wirklich auch das mit all den, uns war wichtig, dass wir viele Fahrten machen, also einen Kran im Set haben und so. Und das war dann so alles möglich. Also das war auch
schon. Wobei ich natürlich persönlich sagen muss, dass ich ja nicht so ein 3D-Fan bin. Also ich persönlich, also ich habe nichts gegen 3D grundsätzlich, aber rein als äußerer, als männlichen finde ich das schwach. Also für mich ist ein guter Film wird nicht, also ein schlechter Film wird nicht gut dadurch, dass ich den in 3D mache und ein guter Film, der bräuchte das theoretisch gar nicht. Das heißt, das 3D wird ja manchmal auch für so spezielle Effekte genutzt, so wo dann sozusagen den Leuten, das ist ja wie quasi in den 50er Jahren, als sie alle da ihre Brillen hatten, heute haben wir immer noch unsere Brillen, aber die sehen damals halt schön bunt aus. Das hat sich ja, aber dieses 3D von euch, diese Tiefe, die wird ja jetzt für solche speziellen Gags ja gar nicht benutzt. Da ging es wirklich nur um den Gesamten eine gewisse Tiefe zu geben.
So ist es ja. Also eigentlich geht es ja beim Film immer um die Illusion von Raum. Mhm. Und 3D ist eigentlich nur, perfektioniert es ein bisschen mehr. Und wir wollten bewusst halt keine, nicht solche Gimmicks einsetzen, sondern wollten es gezielt benutzen, um auch die ich meine, das Spannende an der Sache ist ja, dass man halt geheimnisvolle Orte entdeckt, dass man Räume entdeckt. Und das, da so habe ich das gesehen, dass man da wirklich reingucken kann. Das hat mich mehr interessiert als jetzt eben einen Effekt im Zuschauerraum.